Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Literamour mit Sigurd Brinkmann und
Clarisse Gosset.
Es gibt Daten in der jüngeren Geschichte, die genauso fest im kollektiven wie im individuellen Bewusstsein verankert sind. Man vergisst nie, wie und wo einen zum Beispiel die geschichtsumwälzende Nachricht vom Fall der Berliner Mauer erreicht hat. Der Romancier und Lyriker Lutz Seiler ruft in seinem Buch Stern 111 die ersten Tage und Monate nach der Grenzöffnung wach. Sein Held Karl Bischoff, Mitte 20, ist gelernter Maurer, hat ein Studium abgebrochen und träumt von einer poetischen Existenz. Für ein paar Wochen sitzt er in der thüringischen Provinz in Gera fest, weil seine Eltern ihm aufgetragen haben, die Wohnung zu hüten. Sie selbst sind mit Wanderrucksäcken und Akkordeon auf dem Rücken in einen Zug Richtung Westen gestiegen. Sie haben einen Plan, von dem ihr Sohn nichts weiß.
Also das muss noch ein bisschen ziehen. Dann wollt ihr vielleicht ein Wasser auch? Ja, ne?
Ja.
Cool?
Ja.
Wir haben Lutz Seiler, der 2020 für Stern 111 den renommierten Preis der Leipziger Buchmesse erhalten hat, in Wilhelmshorst bei Potsdam besucht. Wenn er nicht in Stockholm ist, lebt er im Haus des Dichters Peter Huchel.
Das ist das Haus Peter Huchels, der hier 20 Jahre gelebt hat. Einer der wichtigsten deutschen Dichter des 20. Jahrhunderts. Und die Witwe Peter Huchels hat uns dieses Haus hinterlassen, also uns, das heißt ein Verein, der das Haus trägt. Und jetzt gibt es ja eine Ausstellung zu Leben und Werk und es gibt Veranstaltungen, wenn es denn Veranstaltungen geben darf. Also es sind dann eben Lesungen, ein kleines, feines Programm. Einmal im Monat gibt es eine Veranstaltung und ansonsten ist es halt sehr schön hier. Ne? Also nach hinten raus der Wald, das Kieferngewölbe, Ganze ist die Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, die Gegend, in der Huchel auch aufgewachsen ist als Kind. Im Nachbardorf war das Gehöft des Großvaters, dort ist er aufgewachsen, dort hat er auch seine ersten Lektüre-Erlebnisse gehabt. Und dann hat er eben diese sehr, sehr wichtige und heute immer noch schöne und starke Zeitschrift Sinn und Form als Chefredakteur herausgegeben. Und wir sitzen hier im ehemaligen Redaktionszimmer von Sinn und Form.
Es sind helle, lichte Räume. An den Wänden hängen Gedichte und Zeichnungen. Wer will die Morgenröte löschen mit einem Eimer Wasser? Fragt Huchel, dessen Leben in Schautafeln skizziert ist. 1971 konnten er und seine Frau endlich aus der DDR ausreisen. 20 Jahre lang waren sie von der Stasi beobachtet worden. Im November 1989 erfüllte Lutz Seilers Held Karl den elterlichen Auftrag, die fluchtartige Abreise zu vertuschen. Alles sollte aussehen wie immer. Nach 2-3 Wochen begreift Karl, dass die Eltern nicht mehr zurückkommen. Und, so schreibt Lutz Seiler, er wusste nicht mehr, wer sie waren, eigentlich. Ihre Entschlusskraft, ihr Optimismus sind ihm ein Rätsel. Und was weiß er schon von ihrem Vorleben, von ihrem Rock'n'Roll-Fable, von durchgetanzten Nächten, von der heimlichen Hoffnung, eines Tages den Atlantik zu überqueren und an der amerikanischen Westküste eine neue Existenz zu wagen, und sei es nur temporär.
Dieses Elternrätsel trägt ja auch irgendwie das Buch. Also diese Unklarheit, die dann herrscht, auch im Kopf von Karl, wer das eigentlich ist, diese Eltern, wer die eigentlich sind. Und wie alles plötzlich in Frage steht, also die Kindheit, die Bilder, die er davon hat, also alles steht grundsätzlich in Frage, weil sie sich so überraschend verhalten. Also diese zwei 50-Jährigen, die den eigenen Radius in Ostthüringen niemals verlassen haben, ziehen plötzlich in die weite Welt. Das ist schon eigentlich eine Art Schock, mit dem Karl erst einmal umgehen muss und nach fängt er an zu verstehen, aber aufgelöst wird es eben dann erst am Ende in diesem langen Gespräch mit dem Vater. Und es ist alles ein bisschen traurig, es ist auch eine Kränkung für diesen Sohn, für diesen jungen Mann. Andererseits ist es der entscheidende Schritt in seiner Entwicklung. Also es geht ja viel um diese Entwicklung in diesem dritten Lebensjahrzehnt. Also ich finde, das ist das Schwierigste überhaupt zwischen 20 und 30, also wie man da gebeutelt wird und man muss irgendwie klarkommen und irgendwas für sich finden auch. Was mache ich eigentlich in dieser Welt? Also man ist sozusagen raus aus den Selbstverständlichkeiten der Kindheit und denen der Jugend, also überall, wo noch Laufbahnen vom Staat oder bereitgestellt werden und dann plötzlich ist man draußen und soll sein Leben selbst in die Hand nehmen. Und dann kommt noch diese 89er Zäsur mitten rein, also diese Zeitenwende und so weiter. Also Karl muss eine Menge, hat eine Menge am Start da, eine Menge zu bewältigen. Aber das Allerwichtigste ist eben meines Erachtens, und da gehören dann diese beiden großen Geschichten zusammen, dass er lernt, ein eigener Mensch in der Welt zu sein. Also zu sehen, dass seine Eltern auch andere Menschen sind, jenseits der Elternschaft. Also sie zu sehen als andere Menschen mit ganz eigenen Träumen, die nichts mit ihm zu tun haben als ihr Kind. Und das ist so der große Schritt, der am Ende auch gemacht wird. Und es ist auch ein bisschen traurig. Er ist dann in dieser Verlorenheit da in Malibu am Strand. Aber zugleich ist das eben auch eine schöne Verlorenheit, weil er jetzt losgehen kann im Grunde in sein eigenes Leben. Das ist jetzt geklärt. Ja.
Lutz Seiler liest aus dem Kapitel Gießen, Rainer Dietz.
Leseexemplar.
Sieht natürlich ein bisschen anders aus.
Oder? Ja, das ist so Powernutzung. Die Briefe sehen müde aus, dachte Karl. Die Umschläge, knittrig und abgegriffen, trugen ein paar rätselhafte Stempel, die auf Umwege schließen ließen. Karl fragte sich, ob sie gelesen worden waren, ob man sie immer noch las oder zurückhielt oder verschwinden lassen konnte. Sicher konnte man das. Vor die Postleitzahl von Gera hatte seine Mutter eine riesige Null gesetzt, was Karl seltsam vorkam, bis er begriff, dass es ein O war für Osten. Die vertraute Handschrift, zart und kostbar. Bevor er beginnen konnte zu lesen, fiel Karl in eine kleine Bewusstlosigkeit, ein alter Reflex, ausgelöst vom Anblick der Schrift. Er war jetzt wieder das Kind, das am Morgen vor der Schule einen Zettel seiner Mutter neben dem Frühstücksteller findet und dessen Blick sich, ohne zu lesen, in den Zeile für Zeile elegant vor sich hin fließenden Bögen und Schleifen verliert. Der erste Brief schien in einem Zustand großer Aufregung und Verwirrung verfasst. Er enthielt eine fragmentarische Beschreibung ihrer ersten Stationen im Westen, eine konfuse Abfolge von Orten, die Karl später in einer Skizze zu ordnen versuchte. Im Ganzen ergab sich das Bild einer großen Kreisbewegung über hunderte von Kilometern, erst Richtung Norden bis zur holländischen Grenze, dann wieder Richtung Süden am Rhein entlang, unsere Auswanderung, wie seine Mutter es inzwischen nannte. Das Blatt mit der topografischen Skizze befestigte Karl über der Werkbank neben dem Flötenspieler. Der Weg meiner Eltern. Er wusste nicht genau, warum er seine Zeichnung mit diesem seltsam steifen Titel überschrieb. Wahrscheinlich war es nicht unnormal, nachdem er so lange nichts von ihnen gehört hatte, sie so lange verschwunden gewesen waren. Er hielt sie jetzt fest, er behielt sie im Auge und ohne Zweifel war das nüchterne Wort vom Weg nichts anderes als ein Versuch der Besänftigung, ein Versuch, Normalität herzustellen und nicht sofort die Bilder bestimmter Geschichten im Kopf zu haben, in denen alles mit einer unbegreiflichen, falschen Entscheidung begann und dann Schritt für Schritt und unausweichlich in die Katastrophe führte.
Verlassene Sohn bricht im Winter 1989 mit dem russischen Wagen seines Vaters, dem Schiguli, nach Berlin auf. Im Ostteil der Stadt lernt er Hausbesetzer kennen und quartiert sich selber schnell in einer leerstehenden Wohnung ein. Anders als die Westberliner Besetzer sprachen die Ostberliner von Inobhutnahme der verlassenen, zum Teil heruntergekommenen Gebäude. Auf Bettlaken gemalte Parolen hingen an den Fassaden.
Lasst uns Partisanen dieser Häuser sein. Wir sind keine Horde, wir sind keine Bande, wir machen der Heimat bestimmt keine Schande. Karls neue Heimat, das ist der Kiez rund um den Wasserturm im Prenzlauer Berg.
Ja, vielleicht ist es sogar so, dass durch 89, also durch den Mauerfall, die Westberliner Besetzerszenen einen ganz unerwarteten Auftrieb eben noch einmal bekommen hat, weil plötzlich man Zugang hatte zu all diesen leerstehenden Häusern in Ost-Berlin. Ne? Und dann geschah das, was ansonsten überall in der Gesellschaft ohnehin geschah, nämlich dass die Leute aus dem Westen kommen und einem erklären, wie es geht. Also die Westbesetzer kamen und haben erst mal erklärt, wie das geht mit der Hausbesetzung. Also welche Plakate draußen hängen müssen, dass, wie man das markiert, dass das Haus besetzt ist, wie man das Haus eben schützt gegen Überfälle, wer die Feinde sind, nämlich die Bullen und die Nazis und auch wie man kommerziell sich einigermaßen passabel verhält. Also das Bier kostet dann 3 Mark plötzlich und das alles war eigentlich für die Ostbesetzer überhaupt kein Thema. Die wollten ihre neu gewonnene Freiheit feiern. Die wollten ein bisschen Party machen. Diese Häuser waren wunderbar dafür geeignet. Und dann kommt schon wieder jemand, der einem sagt, wie es geht. Und deshalb kam es eben auch dazu, dass viele dieser Ostbesetzer versucht haben, dann das Haus freizuhalten von diesen Westbesetzern, die die ganze Szenerie sofort ideologisiert haben, neu ideologisiert und aufgeladen. Und zum Beispiel dieses Haus in der Schönhauser 5, das besetzte Haus mit das Aljoscha Rompe dort mit seiner Truppe Feeling B und so weiter besetzt hat, das war komplett Wessi-frei und zwar aus diesem Grund, ne? Denn wir wollen was anderes. Ne? Und dieser Krieg um die Mainzer Straße ist ein reiner Westberliner Krieg eben gewesen, auf ostdeutschem Territorium so ungefähr. Ne?
Noch existierten die Institutionen der DDR, wenngleich sie im Grunde ihre Macht nicht mehr ausübten. Die Behörden waren verunsichert. Bis zum 3. Oktober 1990, dem Tag der deutschen Einheit, herrschte ein Machtvakuum. Lutz Seiler findet es bedauerlich, dass der Einigungsprozess die ostdeutschen Forderungen nicht berücksichtigt hatte. Die deutsche Vereinigung erlebte er, wie viele andere Ostdeutsche, als Anschluss.
Man brauchte eine gesetzliche Grundlage, um das hinzubekommen und man hat zurückgegriffen auf ein altes Gesetz, mit dem damals, und das ist auch ein deutsch-französisches Thema, das Saarland an die Bundesrepublik angeschlossen wurde. Also, und man hat gesagt, aber etwas später soll es dann zu einer gemeinsamen verfassungsgebenden Versammlung kommen und die ein neues Grundgesetz beschließt, das von beiden Teilen Deutschlands, von der Bevölkerung beider Teile mitgetragen wird und das steht im Grunde bis heute aus. Also das ist auch die Quelle für so viele Probleme, dass die sagen, dieses Symbol der Mitsprache nicht geschaffen wurde. Für mich war es einfach ein Abenteuer, nochmal zurückzugehen in diese Zeit in Ostberlin. Also ehrlich gesagt mussten diese 30 Jahre wirklich vergehen, dass es mir dann wieder so exotisch vorkam und ich so eine große Lust hatte, mich daran zu erinnern oder darüber etwas zu schreiben. Man war so satt von diesen ganzen Beschreibungen dieser Wendegeschichte und so. Es gab so viel dazu, aber sowas gab es noch nicht. Ne? Und man musste auch diesen Euphoriebefehl überwinden, der einem aus dem Material da immerzu entgegenwehte. Wahnsinn, die schönste Zeit unseres Lebens, pipapo. Das musste man irgendwie hinter sich lassen und sich versuchen, direkt zu erinnern, wie es denn gewesen ist. Und für mich war das eben, dass ich zurückgegangen bin in mein Zimmer und versucht habe, mich zu erinnern, wie hat das denn eigentlich ausgesehen? Wie prekär und wie heruntergekommen war denn eigentlich die Situation damals? Wie hat die Straße ausgesehen? Also die sieht aus wie 45. Also im Grunde überlagern sich da die Zäsuren 89 und 45. Es gibt sehr viel Verfall und seltsamerweise glänzt das alles. Der Verfall glänzt und das ist das zentrale Phänomen dieser Zeit. Verfall war Verheißung, weil wir alle so geladen waren vom Bewusstsein dieser historischen Zäsur. Denn das haben wir schon gemerkt, dass hier was Besonderes passiert. Ne? Und das hat sehr, sehr viel Energie auch freigesetzt und spielerische Energie, auch viel Melancholie. Also das ist das Besondere dieser Zeit, diese Mischung.
Lutz Seiler pendelt seit vielen Jahren zwischen Schweden und Deutschland. Notizbücher reisen immer mit. Als Romancier ist der heute 57 Jahre alte Schriftsteller erst mit dem Buch Crusoe bekannt geworden. Es spielt auf der Ostseeinsel Hiddensee, wo junge, nonkonformistische DDR-Bürger den Sommer mit Saisonarbeit als Kellner verbrachten. Crusoe spielt im Sommer 1989. Stern 111 liest sich gewissermaßen wie eine Fortsetzung. Auch die titelgebende Figur Crusoe taucht plötzlich in dem legendären Besetzercafé Die Assel auf. Wann begann die Arbeit an Stern 111?
Es gibt so Themenkreise, die einen schon über viele, viele Jahre beschäftigen und man notiert dazu immer zu neu. Also immer, wenn es einen Anlass gibt, wird etwas ins Notizbuch geschrieben oder man ist unterwegs, man sieht etwas und merkt, es gehört jetzt zu diesem Themenkreis und dann möchte man das auch haben und schreibt es auf. Also es gibt so eine Sammlungsbewegung, nicht nur in den Notizbüchern, man hat dann auch so eine Ablage, wo dann Material eben hinkommt und so weiter und so fort. Und noch wichtiger ist eigentlich auch, themenunabhängig zu notieren. Also sobald einem etwas interessant vorkommt, eben das Notizbuch immer dabei zu haben und dann was reinzuschreiben. Das müssen mindestens 7 Jahre sein, habe ich festgestellt. Ich habe mal versucht, das so auszurechnen, so zu quantifizieren, bis das Notizbuchmaterial eine so quasi legendäre Qualität hat, die es für das Schreiben oder als Material für einen literarischen Text brauchbar macht. Ne? Und dann ist es oft so, dass ich das lese und denke, hä? Habe ich das geschrieben? Also es gibt natürlich Indizien, dafür sprechen, dass ich das war, aber ich weiß nicht mehr, wie der Kontext war. Ich weiß kaum noch, wer ich selber war. Man verändert sich ständig. Und dann tritt mir das wie fremd entgegen. Aber es gibt ja halt Indizien, dass das doch ich war. Und das macht das Ganze dann so interessant. Also ich habe ein fremdes autobiografisches Material aus den Notizbüchern dann. Ja. Und also mit den Dialogen ist es ohnehin am allerschwierigsten. Also das ist für mich am schwierigsten, Dialoge zu schreiben. Und die finden sich sehr, sehr selten in den Notizbüchern.
Dodo spricht kein Wort, dennoch liebt das kluge Rudel der Hausbesetzer sie heiß und innig. Dodo ist eine Ziege.
Ja, die Ziege, die war irgendwie da. Also da kann ich gar nicht so richtig, da habe ich keine schlüssige Begründung, ne, für. Weil die war gleich am Anfang da. Also der erste Niederschrift mit Bleistift in den Ringblock, so über 2-3 Seiten, spontan. Man fängt dann ja irgendwann wirklich an. Also so. Und da sitzt die eben schon auf der Rückbank bei Karl im Auto, diese Ziege. Also das Kapitel verläuft völlig anders. Er setzt sie dann aus, weil er sie nicht mit nach Hause nehmen will und lässt sie dann stehen und es fängt so leicht an zu schneien. Und er fährt nach Hause und liegt im Bett und hält es dann eben nicht aus, dass er diese Ziege zurückgelassen hat und fährt wieder genau dorthin zurück in der Stadt irgendwo und dann steht sie immer noch da und es schneit und dann nimmt er sie mit nach Hause. Also in diesen ersten Fassungen wohnt Dodo bei Karl. Ja? Und das war aber dann zu viel irgendwie. Das kriegte ich nicht hin. Also sie musste eine andere Rolle spielen. Und ja, ansonsten das kluge Rudel. Also ich habe ja eine Berlin-Erfahrung aus dieser Zeit. Ich habe in dieser Kneipe der Assel eben gearbeitet und ich habe eine bestimmte Gruppe von Leuten auch vor Augen gehabt. Aber sobald man dann in die Sprache geht, also sobald ich dieses Wort gefunden hatte, das kluge Rudel mit diesen 2 U's, dann verändert sich auch die Gruppe. Das ist die literarische Arbeit. Also sobald man hat eine autobiografische Erfahrung, aber sobald ich in den Satz hineingehe, etwas aufschreibe und finde dann ein Wort, dann ruft das wieder andere Worte auf. Eigentlich möchte ich immer auf einen bestimmten Klang hinaus. Der Satz soll so klingen und er soll diesen Rhythmus haben und das wiederum ruft ein bestimmtes Vokabular auf. Aber vorher muss ich sehr viel Material schon zusammengeräumt haben und zusammengeschoben, auf dem ich abheben kann, dann sozusagen.
Und manches Material blieb lange vergessen und wurde erst durch die Recherche wieder freigelegt. So der Transistor mit dem schönen Namen Stern 111.
Ja, also Stern 111, das ist im Grunde die erste große Anschaffung gewesen in unserer Familie. Die erste Technik, ein Kofferradio, schon ein Transistorradio, aber noch mit Holzkiste, etwa so groß wie ein kleiner Koffer und mit so einer schönen goldenen Blende. Dahinter der Lautsprecher, hinten gab es eine kleine Tür, da konnte man diese Flachbatterien, also man konnte es tatsächlich auch unterwegs betreiben, in Flachbatterien reinschieben. Ja, also das war, dieses Radio stand viele Jahre bei uns auf dem Tisch und wurde morgens wurde Bayern 3 gehört. Also es hat unseren Alltag begleitet. Man hatte ja nicht so viele Dinge im Osten. Und die wenigen Dinge, die man hatte, die wurden gepflegt und waren dann fast so Familienmitglieder, könnte man sagen. Also Zeugen jedenfalls des eigenen Daseins. Und das Radio, also das strukturierte auch unseren Alltag. Also es konnte sein, dass meine Mutter zu mir sagt, ach komm, Lutz, jetzt machen wir schnell den Abwasch und dann eine schöne Sendung. Ne? Und dann haben wir so Sachen gehört wie Neumanns zweimal klingeln oder was ist denn heute bei Findix los oder so. Und also Serien gab es damals auch schon. Und dieses Radio, das spielt keine Hauptrolle im Buch, aber das ist sozusagen das synthetisierende Motiv, unter dem diese kleine Familie, die durch 89 gesprengt wird, wieder zusammenfindet, könnte man, also kurz gesagt. Mein Vater hat das Radio als Student gekauft, 64, und wir hatten es, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so.
So, das gibt es nicht mehr.
Nee, es gab sehr, sehr viele verschiedene Sternradios aus dem Sternradiowerk Berlin. Und ich habe erst, als ich das Buch geschrieben hatte, tatsächlich wirklich erst begriffen, dass ich selbst das neue Sternradiowerk Berlin mitgebaut habe als Maurer. Damals gab es im Osten diese sogenannte FDJ-Initiative Berlin. Da wurden Baubrigaden verpflichtet, in Berlin zu arbeiten. Und man konnte Brigaden 3 Monate zwangsverpflichten. Und dann ist unsere Brigade eben dahin geschickt worden nach Berlin-Lichtenberg. Und dann haben wir dort das neue Sternradiowerk gebaut. Und ich hatte das alles völlig verdrängt und vergessen. Vor allem, dass es das neue Sternradiowerk gewesen ist. Und wirklich, ich habe ja alles recherchiert, aber dass ich selber so eine Sternradio-Aktie hatte, hatte ich völlig vergessen. Komplett.
Lutz Seiler liest einen Auszug aus Stern 111.
Das ist jetzt Karls Gedanken, heißt das Kapitel. Und er zieht eben los mit dem Werkzeugsack, um die Wohnungen zu besetzen. Ne? Ich bin der böse Weihnachtsmann, das kommende Verhängnis, flüsterte Karl vor sich hin und stapfte die Dimitrovstraße hinunter. Er trug einen Sack voller Werkzeug und ein paar einfacher Türschlösser auf dem Rücken, die er beim Eisenwarenhändler Kastorf in der Pappelallee erworben hatte. Kastorf galt als Spezialist für den Wohnungs- und Hausbesetzerbedarf. Effi in Berlin hieß das Märchen, das wahr werden sollte. Nein, kein Märchen, ein Roman voller Glück und Zuversicht. Karls Wohnung in der Riekestraße war dafür zu klein. Aber Effi hatte ohnehin an etwas Eigenes gedacht. Eine eigene Wohnung war ihr Traum. Sehr zurückhaltend hatte sie Karl gefragt, ob er ihr dabei behilflich sein könnte, ob er wisse, wie man das macht. Zugleich war von einer bestimmten Gegend die Rede gewesen, einer von Effi bevorzugten Straße, in der zwei ihrer Künstlerfreundinnen lebten. Es handelte sich um die Richard-Sorge-Straße im Stadtteil Friedrichshain. Die Gegend war heruntergekommen und erschien Karl auf besondere Weise fremd und darin streng. Er fand kein anderes Wort dafür. Schon der Weg nach Friedrichshain war trist gewesen. Doch überall hier in den Hinterhäusern gab es die Höhlen, in die man sich verkriechen konnte, um von dort aus, gut verborgen, der neuen Welt den eigenen Anteil abzutrotzen. Graue, backsteinerne Höhlen voller Verheißung, die darauf warteten, in Besitz genommen zu werden, die genau dafür bestimmt waren. Man musste sie nur erkennen. Auf die richtige Auswahl kam es an. Fensterrahmen ohne Farbe waren gut, möglichst verdreckte Scheiben waren gut, aber noch keine Garantie. Man durfte nicht voreilig handeln und nicht nur auf Verdacht, hatte Ragnar gesagt. Erste Bedingung, die Höhle musste mit Sicherheit unbewohnt sein. Es ergab keinen Sinn, eine dieser heruntergekommenen, scheinbar verlassenen Wohnungen aufzubrechen, wenn dort gerade jemand schlief. Oder wenn sie von Leuten behaust wurde, die zwischenzeitlich nur einkaufen waren. Zweite Bedingung, die Mindestausstattung. Wohnungen ohne Wasseranschluss zum Beispiel waren unbrauchbar. Ein Ofen musste sein. Ein Herd war willkommen. Das Ohr ist für Karl eben so das Leitorgan beim Schreiben und alles läuft übers Ohr, also und über die Bewegung, also gehen und sprechen und lauschen. Und das zusammen führt dann also in auch relativ diffusen Bewusstseinszuständen im besten Fall zu einem Vers oder so etwas. Er hat sich auch eine Strecke in der Wohnung da aufgebaut, eine Staffelei, an der er immer vorbeiläuft und dann wie zufällig mal auf den Entwurf seines Gedichts schaut und so weiter. Also das Musikalische ist entscheidend und er ist ein Besessener, was das angeht. Ja, er ist so auf der Suche nach der Passage in ein poetisches Dasein, so stellt er sich das vor. Und es ist so, als würde er die Welt auf diese Passage verlassen können. Diesen Dreck und dieses Schmutzige, das heruntergekommene, das Prekäre seiner Situation. Es ist eine Art Jenseitsvorstellung. Er geht durch dieses goldene Portal der Poesie in ein poetisches Dasein und ist dann weg. Und dann kommt er vielleicht, was weiß ich, durch irgendeine Hintertür mit Ruhm beglänzt wieder zurück auf diese Welt. Also so eine Fantasie hat Karl in etwa. Ja? Und das gehört auch zu seiner Individuation, dass er eben lernt, ja, dass sich sein Literaturbegriff säkularisiert, dass er also lernt zu lesen, dass er lernt, eine Literatur zu lesen, die Dinge erzählt, die man auch versteht. Das ist auch diese Literatur, also dass auch Dinge, die man verstehen kann, eine Daseinsberechtigung haben und das alles. Also er macht halt eine Entwicklung durch.
Nach zwei umfangreichen, sehr erfolgreichen Romanen ist Lutz Seiler froh, im August ein Band mit neuen Gedichten zu veröffentlichen. Gedichte, denen man, wie er sagt, das Corona-Jahr nicht anmerkt.
Also ich lese ein Gedicht aus dem neuen Band Schrift für blinde Riesen, das hier im Grunde hier spielt. Ne? Das heißt nämlich Hubertusweg. Also wir sind hier am Hubertusweg. Und mal sehen, ich probiere das mal. Ich habe das noch nie gelesen. Hubertusweg. Nachts wünschte ich mir noch einmal die Augen zu kühlen am offenen Fenster und nichts als den Mondkalk im Gras zu betrachten. Ich wünschte das weiße, mondkalte Gras und die kobaltblauen Tiere, die an wetterfesten Lichterketten in Nachbars Garten hausen. Ich wünschte Sphären, Meeresrauschen aus der Heizung um 2:30, so leiser Schiffsgesang, als wären am Waldrand Matrosen begraben. Nichts tröstlicher als das, statt schlafen, am Fenster mit todmüden Augen noch einmal ins Finstere zu lauschen. Das war's. Prinzipiell ist es so, dass ich nicht parallel arbeiten kann in verschiedenen Gattungen. Also wenn ich mich auf die Prosa einlasse, dann gehe ich eigentlich in ein anderes Leben rein. So, es gibt eine Disposition zur Prosa und auch eine Disposition zum Gedicht. Ja, man ist ganz anders in der Welt. Ja? Also man nimmt anders wahr, man achtet auf andere Dinge. Für die Prosa bin ich viel mehr in der Gegenwart und achte auf Details und ich achte darauf, was Leute sagen. Möchte mir das merken, gehe um die Ecke, schreibe schnell diese Dialogfetzen ins Notizbuch und so weiter. Also Sachen, von denen ich glaube, dass ich die verwenden kann. Also man braucht für die Prosa sehr viel konzentrierte Anwesenheit. Und für die Gedichte, habe ich mal gesagt, ist es so eine Art konzentrierte Abwesenheit. Also dass man in mehr diffuseren, aber nicht weniger konzentrierten Wahrnehmungszuständen sich die Illusion verschafft, an der Realität vorbei auf ein starkes Bild zuzugreifen, aus dem dann etwas werden kann, ein Vers, eine Metapher oder so. Also rauszugehen im Grunde, sich herauszuträumen aus dieser starren Subjekt-Objekt-Relation, von der wir glauben, dass das unsere Weltwahrnehmung ist. Also es gibt dann Situationen, in denen man glaubt, das sind jetzt hier 4 Zeilen oder so. Das schreibe ich jetzt ins Notizbuch. Die Notizbücher kriegen später dann alle so ein Inhaltsverzeichnis und dann markiere ich mit G Gedicht. Und dann kann ich nachschlagen, wenn ich jetzt wieder in einer Gedichtphase bin, ob da nicht eventuell Material ist, was ich gebrauchen kann, so ungefähr. Also es läuft prinzipiell nicht parallel, weil ich dann auch eine ganze Weile brauche, um wieder in das Gedichtleben reinzukommen. Es ist ein anderes Leben. Und es hat auch sehr, sehr viele praktische Gesichtspunkte. Also ein Roman verlangt sehr viel Disziplin und Fleiß. Also man muss so 4-5 Jahre auf der Baustelle bleiben eben. Und man hört immer den Mischer im Hintergrund laufen, auch wenn man gerade nicht arbeitet. Ne? Die Baustelle ist immer da. Man darf nicht weggehen, weil dann bricht alles zusammen. Und in der Arbeit an einem Gedichtband oder an Gedichten ist das sehr wohl möglich, wegzugehen zwischendurch. Das ist schon ein bisschen schöner eigentlich.
Im Endement und jetzt erzählt Clarisse uns, welches Buch sie gerade besonders gern gelesen hat.
Mein Coup-de-cœur dieses Monats ist das Buch Thérèse und Isabelle von Violette Leduc, das ich erst durch die Veröffentlichung der deutschen Ausgabe beim Aufbau Verlag entdeckt habe. Violette Leduc wurde 1907 geboren. Sie wuchs als uneheliches Kind im nordfranzösischen Arras auf und kam über Umwege zur Literatur. Simone de Beauvoir hat sie gefördert. Der Roman erzählt von der Liebe zwischen zwei jungen Schülerinnen, die in einem katholischen Pensionat leben. Beide sind sich am Anfang nicht wohlgesonnen, aber bald entwickelt sich zwischen Thérèse und Isabelle eine furiose Leidenschaft. Der Text liest sich wie eine poetische Hymne an die Lust. Er gilt als Referenz in der lesbischen Literatur. Neben der literarischen Qualität des Textes von Violette Leduc zeigt die Geschichte des Buches, wie die Gesellschaft sich seit der Zeit der ursprünglich geplanten Veröffentlichung 1954 peu à peu geöffnet hat. Der Text wurde damals als skandalös empfunden, zensiert und durfte nicht veröffentlicht werden. Im Nachwort, das vom Leduc-Biografen Carlo Gianzitti verfasst ist, wird die Geschichte des Romans als Geschichte einer Zensur präzise nacherzählt. Ursprünglich als erster Teil des Romans Ravage konzipiert, ist der Text Thérèse und Isabelle seither immer als eigenständiger Korpus publiziert worden. Die französische Leduc-Spezialistin Anaïs Franz bedauert, dass die revolutionäre Unternehmung von Violette Leduc, die darin bestand, Sex und Gefühl, Weiblichkeit und sexuelle Initiative, Erotik und Alltag, Begehren auf Männer und Lust mit Frauen, nicht zustande kommen kann, solange Thérèse und Isabelle getrennt von dem restlichen Konvolut des Romans Ravage erscheint. Literatur wird weiter als feministische, lesbische und große Literatur kategorisiert. Man sollte sich fragen, ob dies nicht längst obsolet geworden ist.
Auf unserer Webseite machen wir Angaben zu den Büchern, um die es in den aktuellen Podcast-Folgen geht, und der Coup de Cœur gehört natürlich dazu. In ein paar Tagen nehmen wir den Zug nach Leipzig und treffen dort Marion Messina. Letztes Jahr kam ihr Debütroman Fehlstart auf Deutsch heraus. Die 30 Jahre alte Autorin arbeitet gerade an einem neuen Buch. Auf Twitter gibt's bald erste Bilder von unserem Ausflug. Bis zur Juni-Ausgabe verabschieden sich Sigurd Brinkmann
und Clarisse Cousset.